Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetall. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 16. März 2026. Dominik Feusi und Markus Somm. Zuerst ein Hinweis in eigener Sache. Dominik Feusi interviewt bald den Frank Urbaniok, einer der besten Kenner von Kriminalität in der Schweiz. Dominik, was sind dort die Einzelheiten?
Ja, am 27. März in Zürich, die Türöffnung um 6 Uhr, Anfang um 6:30. Das Gespräch, das ich werde haben mit dem Frank Urbaniok über sein Buch «Schattenseiten der Migration». Ein toller Anlass, weil wir einfach hier genau angeschaut. Er hat in diesem Buch wirklich genau angeschaut und wir können dort wirklich eben darüber reden, woher kommt die Kriminalität. Und sie ist, das zeigt eben seine Zahlen, die er teilweise wirklich mühsam hat müssen rausholen. Das zeigt, dass man sie importiert. Nicht komplett, aber zu einem schönen Teil. Und wer will dabei sein, wenn man da genau anschaut, der meldet sich dort. Und dann, kurz darauf aber, am 9. April hast du ein Referat Geopolitik in der Ära Trump, Iran und Zollkrieg. Ein hochaktuelles Thema am gleichen Ort, im Glockenhof in Zürich, nicht weit vom Bahnhof im Übrigen. Auch dort kann man sich ab sofort anmelden.
Genau, und wenn ihr diese Art von Journalismus gut findet, wo eben auch solche Events bietet, wo ihr die wichtigsten Fragen von unserer Zeit hört, wie man die kann anschauen kann aus einer liberalen Sicht, dann könnt ihr uns unterstützen. Am besten könnt ihr uns unterstützen mit einem Abo, nebelspalter.ch oder auch gut Unterstützungsbeiträge. Schaut am Schluss auf die Shownotes, da könnt ihr jederzeit unseren Betrag zustecken, wo die Sendung oder auch alles andere, was wir machen mit dem Nebelspalter, tut sichern und in Zukunft tut sichern. Gut, gehen wir zu den Themen von heute. Heute war eine Medienkonferenz von Bundesrat Beat Janz und zwar zur 10-Millionen-Initiative von der SVP. Ja, was sind da die wichtigsten Erkenntnisse?
Nicht viel Neues. Er sagt, die Initiative die gefährdet den Wohlstand, die innere Sicherheit und die humanitäre Tradition von der Schweiz. Er hat kritisiert, dass die Initiative eben bei 10 Millionen letztlich einen Deckel bringt. Auch das Wort ist wieder gefallen. Und interessant war mehr die Zusammensetzung. Ihr erinnert euch alle, vor einer Woche haben bürgerliche Exponenten, also von FDP bis und mit Grünliberal, gesagt, warum sie dagegen sind. Und ein Kollege von einem anderen Medium hat dann gefragt, ja, wo sind eigentlich Gewerkschaft und die Linke? Gewerkschaft und die Linke haben heute ihren Auftrag gehabt mit dem Beat Janz. Also das ist, da sieht man, wie der Bundesrat nahe ist. Da ist der Präsident vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund, der Pierre-Yves Maillard ist gewesen, der Adrian Wüttrich, das ist der Präsident vom kleineren Dachverband, Travail Suisse. Dann ist gewesen, der Markus Diet, der Präsident von der Konferenz der Kantonsregierungen. Und dann hat man noch den Fabio Regazzi. Okay, das ist ein Bürger. Den hat man als Vertreter vom Gewerbeverband auch noch dort auf die Bühne gesetzt. Aber sonst war es so eine lustige Zusammenarbeit. Der Severin Moser übrigens, der war auch noch der vom Schweizerischen Arbeitgeberverband.
Genau, aber grundsätzlich würden wir einem Bundesrat zutrauen oder zumuten, dass er auch allein auftritt. Wieso muss der Beat Janz da mit einer ganzen Schwette von den Leuten auftreten? Hat er kein Argument? Fühlt er sich nicht so wohl? Nein, er hat schon Argumente. Doch ich finde es immer lustig, ein Beat Janz, der sich in seinem ganzen Leben wahrscheinlich noch nie wahnsinnig darum gekümmert hat, wie der Wohlstand entsteht in der Schweiz. Er hat andere Anliegen, das ist okay. Aber Wohlstand schaffen ist jetzt nicht die wichtigste Priorität von ihm. Ich finde es immer lustig, wenn er das Argument dann entdeckt. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Ganz wichtig, Matthias Binswanger hat bei uns über die Folgen von der Personenfreizügigkeit geschrieben. Und es geht ja genau auch in der 10 Millionen Schweiz geht es natürlich darum, dass die SVP da eine Reaktion wird auf das bringen. Was sind dort die wichtigsten Punkte, die Matthias Binswanger, einer aus meiner Sicht, kreativste Ökonomen von unserem Land gesagt hat.
Ja, der Professor Binswanger hat das genau angeschaut, oder wie das eigentlich zu und her geht bei dieser Zuwanderung. Und ihm ist aufgefallen, was der Elefant im Raum ist, oder die Gegner von dieser Initiative, die Befürworter von dieser Zuwanderung, die erzählen, wie wichtig das ist. Auch der Beat Janz hat das heute wieder gemacht. Aber man kommt dann nie an den Punkt, dass man irgendwo redlich ist und sagt, die Zuwanderung hat auch ein, zwei, drei Nachteile. Und das ist so unredlich, finde ich, weil wir alle wissen ja, dass es Vor- und Nachteile hat. Die Frage ist, Was sind genau die Vorteile und was sind die Nachteile? Und die Diskussion, die könnten wir jetzt führen bis im Juni und die sollten wir als Land führen, bevor wir entscheiden. Er weist einfach darauf ein, Economist sieht nur Vorteile drin und jeder einzelne behauptet, Economist profitiert von dieser Nettozuwanderung von rund 70'000, manchmal 80'000 Menschen pro Jahr. Das ist einfach verrückt, 1% wächst unsere Bevölkerung netto jedes Jahr und das, obwohl rund 120'000 jedes Jahr gehen. Das heisst, es kommen jedes Jahr rund 200'000 rein, oder? Wo wir auch wieder integrieren müssen, wo wir beibringen müssen, was es heisst in diesem Land, wie wir zusammenleben oder so. Das ist eine unglaubliche Leistung, könnte man ja auch mal sagen. Aber er weist halt darauf ein, es liegt einfach auf der Hand. Die steigenden Immobilienpreise, die steigenden Mieten, die sind eine Folge von der Zuwanderung. Das hat auch der Martin Tschirn, Direktor vom Bundesamt für Wohnungswesen, im Blick Anfang oder Mitte Januar gesagt. Dann die fortschreitende Zersiedlung auf dem Land und Verdichtung in der Städte. Ich meine, das habe ich noch nicht so gehört. Das muss man auch mal erwähnen, oder? Er weist darauf hin, jedes Jahr wird die Fläche von der Grösse vom Wallensee zugebaut. Jetzt kann man sagen, ja, der Wallensee, der Qualensee ist ja nicht so gross. Aber wenn das jedes Jahr passiert, ist halt einfach nicht nichts. Und dichter Stress, Stau in städtischen Ballungszentren, also in Zügen, Bahnhöfen, Strassen, Parkplätzen und so weiter, das ist eben auch nicht zu vernachlässigen. Und da hat Economy Suisse, der Beat Jans oder einfach die Gegner haben auf diese Fragen keine Antwort und sie haben keinen Gegenvorschlag gewählt. Sie haben ja das abgelehnt, am Schluss im Ständerat relativ deutlich, obwohl von Mitte und von FDP man so etwas hat wollen machen. Und die Frage ist, und das stellt er dann, wo die Schweizer Bevölkerung für immer kleiner werdende Wohlstandsgewinne, oder er zeigt insbesondere seit 2022, wie klein die Zunahme des Bruttoinlandprodukts von Kopf noch ist, ist vernachlässigbar. Es bringt uns nichts mehr, wenn wir für das einen Einbuss an Lebensqualität in Anführungs- und Schlusszeichen zahlen oder nicht. Das ist die Frage, die wir beantworten
müssen. Es ist auch sehr interessant, wie sich die Frage, ja, wie soll ich sagen, ideologisch aufgeladen hat in den letzten 30 Jahren. Ich meine, erstens, du hast es auch noch erwähnt, Economy Suisse, so einfach fast blind wütig, dass sie jetzt einfach vertritt. Sie sitzen alle in der Falle von der SVP, oder? Die SVP, die halt das Thema als erste Partei gross gespielt hat und aufgebracht hat und wie das immer verbunden war mit der Annäherung an die EU, hat man das einfach müssen verteufeln, was die SVP gesagt hat, obwohl es liegt auf der Hand. Ich meine, wir haben die Masseneinwanderungsinitiative ist durchgekommen. Das war schon mal die Hälfte von der Bevölkerung, die gesagt hat, es langt. Und das immer ignorieren und nicht irgendwie sagen, komm, wir probieren doch ein bisschen einen Kompromiss, damit wir der SVP den Wind aus den Segeln nehmen können. Das ist nicht vorgesehen und das ist unverständlich. Und es ist auch unverständlich, weil die Wirtschaft, die private Wirtschaft, eigentlich nach dem Schwarzenbach-Schock Anfang 70er Jahre gewusst hat, die haben dort viel intelligenter reagiert, die haben genau gewusst, wenn wir so weitermachen, dann haben wir plötzlich einfach netto null. Dann wollen sie plötzlich gar nichts mehr. Und dann hat man das Kontingentensystem eingeführt und das hat okay funktioniert. Das ist ja etwas, was die private Wirtschaft hätte wollen. Weil sie gewusst haben, wenn wir nochmal so eine Initiative überkommen vom Schwarzenbach oder von einer ähnlichen Kraft, plötzlich heisst es gar keine Zuwanderung mehr. Und dass man jetzt das Gefühl hat, nein, wir können jetzt einfach weitermachen, Augen zu und durch und durch und durch. Das ist für mich unverständlich. Gut, es gibt auch noch andere Sachen, die unverständlich sind, dass man, wenn man eine Solaranlage will, und da gibt es ja gute Gründe, dann kaufen sie wenigstens bei jemandem, der das kann. Und das ist der Adrian Schob und seine hervorragende Firma in Baden. Gehen jetzt gut zuhören, was ihr jetzt hört, was Solaranlagen betrifft. Ja gut, wir haben es erwähnt, Zuwanderung ist etwas, das zu einem Fetisch geworden ist. Die Grünen zum Beispiel, das ist eine Partei, die früher eigentlich immer durchaus ein bisschen wachstumskritisch war. Wie ist jetzt der Stand bei den Grünen, wenn es um Personenfreizügigkeit geht, Dominik?
Ja, sie findet Personenfreizügigkeit eine, Zitat, grössten sozialen Errungenschaften der letzten Jahrzehnte. Merkt euch das, Grüne, die zuhören. Schutzklausel, das ist ja das, was der Beat Jans erzählt, sich sozusagen der indirekte Gegenvorschlag gegen 10 Millionen Initiativen, weil man so können die Zuwanderung bremsen. Die sei falsch, unnötig, nicht praxistauglich. Wer behauptet, dass durch Personenfreizügigkeit, dass es Verwerfungen auf dem Arbeitsmarkt, im Wohnungswesen, im Verkehr oder in der sozialen Sicherheit Mehrheit gebe, das sei faktenwidrig. Ist vor allem interessant, weil der Direktor vom Bundesamt für Wohnungswesen Mitte Januar gesagt hat, dass es den Zusammenhang wirklich gibt. Und gerade heute ist eine Statistik rausgekommen von seinem Bundesamt, ein Monitor, der zeigt, dass es noch nie so schwierig war, eine Wohnung zu finden, seit 2014. Aber für die Grünen gibt es das alles nicht. Interessant ist, dass die Basis der Grünen das ein bisschen anders sieht. Insgesamt nur 47% finden die Schutzklausel gegen die EU-Zuwanderung gut. Und auch viel bei den Grünen und bei der SP finden die Schutzklausel nicht gut. Da muss vielleicht der Beat Janssen mal ein bisschen mit seiner Parteibasis reden. Und auch Lisa Mazzone oder Aline Trede, bitte mit eurer Basis reden. Ich glaube, Wachstumskritik ist viel weiter verbreitet. Zuwanderungskritik ist viel weiter verbreitet. Man tut es natürlich jetzt framen im Sinne von, wer irgendetwas gegen Zuwanderung hat, ist ein grusiger, rechtsextremer SVP-Typ, oder? So probiert man sich jetzt framen. Aber ich glaube wirklich, es haben ganz viele Leute in ganz vielen verschiedenen Parteien ein bisschen die Nase voll.
Genau, und zum Beispiel ein Beispiel haben wir jetzt wieder aus Zürich, Zürich-Wittiken, wo eben im Prinzip zeigen die Folgen von der Zuwanderung, aber auch von anderen linken Politikern, weil eben die Grünen sind offensichtlich die grössten Personenfreizügigkeitsfans vor dem Herrn geworden. Was ist das für eine Geschichte, Dominik?
Ja, der Sonntagsblick hat berichtet über zwei Wohnüberbauungen aus den 50er und 60er Jahren in Wittiken, wo man abreissen will. Das sind rund 100 Wohnungen, rund 200 Leute wohnen dort. Die beklagen sich, dass sie ausziehen müssen bis Spätsommer 2027. Die Eigentümerin, das ist eine Anlagestiftung von der UBS, die sagt, wir wollen zwei Sachen machen. Wir wollen eigentlich die Häuser sanieren, insbesondere auch energetisch, dass sie weniger Strom oder weniger Energie brauchen. Und zweitens, in Zukunft wird man die Zahl der Wohnungen deutlich erhöhen, fast verdoppeln beim einen Projekt, beim anderen auch erhöhen, sodass mehr Leute wohnen. Und da kommen zwei linke Anliegen zusammen. Einerseits die energetische Sanierung, andererseits auch eben die Zuwanderung, die man braucht, einfach müssen verdichten. Das hat ja Matthias Binswanger kritisiert. Die Verdichtungsnotwendigkeit in der Stadt. Und natürlich wird dann der Preis höher sein. Es werden eben viele Zuwanderer dort einziehen, die gut verdienen. Und ich meine, man muss jetzt einfach ehrlich sein, das ist Folge von zwei links-grünen Fetisch, nämlich der Energiepolitik und der Zuwanderungspolitik.
Genau, und es ist noch ganz wichtig, oder? Du hast gesagt, Fetisch. Und es geht auch um das, dass die Linken grundsätzlich immer Mühe haben, mit Trade-offs zu leben oder mit Zielkonflikten. Genau. Und zum Beispiel Klimapolitik ist ein gutes Beispiel. Da hätte man jetzt einfach 20 Jahre können behaupten, ja, wir machen das nur erneuerbare, wir haben dann immer genug Energie, ist gar kein Problem und so weiter. Und das hätte man gut können behaupten, solange man es nicht probiert hat umzusetzen. Und jetzt hat man es probiert umzusetzen. Und dann sieht man, erstens einmal bei den Erneuerbaren hat man das Problem, eben Windkraftwerk oder Wasserkraftwerk, haben die Grünen nicht so Freude, machen auch Widerstand. Das eine und die energetischen Gebäudesanierungen, da hat man auch so das Gefühl gehabt, das ist doch ein No-Brainer, das ist doch schön, das ist schon irrsinnig, alle gewinnen. Nein, es gewinnen nicht alle. Jede Politik hat auch Nebenwirkungen und die sind einmal negativ. Und das ist ja so eine der wichtigsten linken Illusionen. Oder vielleicht auch, sind sie nicht ganz ehrlich mit ihren Wählern, dass immer so tönt, als können wir wirklich alles haben. Sag immer alles gut. Nein, jede Politik hat zwei Seiten. Zuwanderung hat zwei Seiten. Es hat Vorteile und es hat Nachteile. Und dann muss man abwägen, was ist besser. Aber einfach so gut tun. Es gäbe praktisch Politiker, die einfach genial sind in jeder Beziehung. Das können nur Linke. Gut, gehen wir zu einem ganz anderen Thema. Und zwar Vermögenssteuer. Das ist also ein interessantes Thema, insofern, wie es auch dort wieder zeigt, wie die Medien eine Macht haben. Den Leuten irgendwo eine Gehirnwäsche zu geben. Weil Vermögenssteuer, einfach, könnt ihr einmal merken, wir haben in der Schweiz Vermögenssteuer. Dominik, um was geht's?
Ja, wir haben sie in den allermeisten, nicht in allen Kantonen. Und jetzt hat man das abgefragt. Die Idee kommt so ein bisschen vom Gantner her und ist aufgenommen worden von den Grünliberalen. Statt eben eine Mehrwertsteuerhöhung für die Armee. Zwei Drittel von den Befragten von einer Umfrage von Tamedia, durchgeführt durch Levas, finden das eine gute Idee. Und sie finden das eine viel bessere Idee als die Erhöhung von der Mehrwertsteuer. Das ist insofern interessant, eben wie du gesagt hast, wir haben Vermögensteuer. Es ist interessant, der Michele Salvi von Avenir Suisse hat auf LinkedIn einen Artikel publiziert. 12 OECD-Länder haben 1990 eine Vermögensteuer gehabt. Jetzt sind es noch 4. Und eins von diesen 4 Ländern ist die Schweiz. Alle anderen haben das abgeschafft, weil der Aufwand zu hoch ist, weil es eine ganz schwierige Frage ist auch von der Bewertung. Was nimmst du jetzt bei einer Immobilie? Nimmst du irgendwie einfach irgendeinen Wert oder wie machst du das genau? Finanzpolitisch ist es überhaupt nicht unbedeutend, das, was jetzt schon reinkommt. Kantone und Gemeinden nehmen heute rund 9 Milliarden Franken ein, 5% vom gesamten Steuereinnahmen von allen 3 Staatsebenen. Die Steuer ist in allen Kantonen sehr progressiv. Also in Zürich 5% der Steuerpflichtigen zahlen 87% der Vermögensteuer. Und es ist einfach es ist völlig am falschen Ort angesetzt. Er zeigt, oder, wie die Steuereinnahmen bereits jetzt doppelt so stark wachsen wie die Wirtschaftsleistung. Die steigt zwischen 2024 bis 2029, sagt man, um 8%, Steuereinnahmen aber um 15%. Das heisst, wir haben kein Einnahmenproblem. Oder? Es wäre anders, wenn die Steuereinnahmen runtergingen. Oder? Dann könnte man sich ja schon überlegen, ja, man muss etwas tun. Oder? Und es ist wirklich absurd. Noch bei dieser Befragung, noch ein letzter Punkt. Man hat dann gefragt, wie findet ihr das mit dieser Mehrwertsteuer? Und man hat natürlich nicht abgefragt, was die Alternative ist, die wir gut finden, nämlich sparen. Und man hat aber eine Möglichkeit gehabt, zum Ankreuzeln, kein der oben stehenden Vorschläge. Und 43% sagen, kein der oben stehenden Vorschläge. Und das sind sicher sind die 43 die, die eben finden, sparen endlich mal bei euch. Aber wenn man es natürlich nicht abfragt, und das ist schon ziemlich maliziös, wenn du so eine Umfrage durchführst, dann willst du eben am Schluss. Oder offenbar ist man bei Tamedia einfach geil auf eine Vermögensteuer.
Man will einfach mehr Einnahmen. Vielleicht müsst ihr mal mit eurem Verleger Pietro Subino reden, über er will, dass die Vermögensteuer noch höher raufgeht. Er zahlt nämlich ziemlich sicher in Zürich ziemlich viel Vermögensteuer. Nein, was auch noch völlig schräg ist, oder? Dass man sagt, ja, jetzt, und ich meine, ich finde auch den Vorschlag von Fredi Gantner vollkommen falsch. Auch taktisch völlig falsch. Also, ich meine, wir haben ja gerade eine Abstimmung gewonnen, dem muss man nicht dem Gegner, der vernichtet worden ist, noch irgendwie so entgegenkommen. Nein, aber der Punkt ist der, dass wir überhaupt die direkte Bundessteuer haben, die mit einer unglaublichen Progression hat auch damit zu tun, dass man Anfang des Zweiten Weltkriegs gesagt hat, wir brauchen jetzt für die Armee unbedingt Geld. Und da haben die Reichen damals, ähnlich wie der Fredi Gantner, gefunden, ja, natürlich, wir wollen das Land verteidigen und wir zahlen da gerne mehr. Und das ist ja gut gewesen. Das Problem ist, die direkte Bundessteuer ist immer noch da. Die ist immer noch da, obwohl der Krieg, glaube ich, soviel ich weiss, vorbei ist. Und das zeigt einfach, der Staat kann nie genug bekommen. Und der Staat gibt dann nie zurück. Wenn man dem Staat neue Steuern zuführt, dann wird er einem das nie mehr zurückgeben. Sondern er wird einfach immer mehr Einnahmen machen. Und die Beamten, wir müssen ja nicht vom Staat reden, es sind auch nicht Politiker, es sind Beamte, die nichts anderes zu tun haben, als den ganzen Tag Geld auszugeben. Und für die ist schön, wenn Geld reinkommt. Nur noch ein Beispiel, das du auch gesagt hast, wegen Zürich. Ernst Stocker hat das letztes Jahr in einem Referat in Wedischwil gesagt. Ich meine, jetzt hat Kanton Zürich hat jetzt wieder einen Überschuss von etwa 720 Millionen Franken in der Rechnung. Also sie haben alles falsch berechnet. Der Ernst Stocker ist von ganz anderen Einnahmen ausgegangen. Und dann haben wir ihn auch gefragt, ja wieso? Ja, wir haben 6 Milliarden mehr Steuern eingenommen. 6 Milliarden! Weil die Wirtschaft gut gelaufen ist, gibt es einfach viel mehr Steuern. Und das ist genau der Punkt. Der Staat nimmt immer mehr ein, immer mehr, und behauptet immer noch, er hat zu wenig. Und nachher kommen die, meiner Meinung nach, Entschuldigung, vertrottelten Journalisten und sagen auch noch, wir haben viel zu wenig Einnahmen, wir brauchen noch mehr Steuern. Nein, wir haben immer mehr Einnahmen, aber es wird einfach auch immer mehr ausgehen. Nein, hört auf mit dem Unsinn. Ja, Dominik?
Vielleicht noch ein praktisches Problem. Und weil die meisten sagen ja, es ist ja erst ab 5 Millionen Vermögen, müssen wir etwas zahlen. Und zwar 0,33%. Aber das ist ja eben, wäre ja zusätzlich zu der kantonalen Vermögensteuer erstes Problem. Das zweite ist, viele Gewerbler, die einfach eine Firma haben oder auch vielleicht ein Hotel oder irgendetwas, bei denen ist der Wert, das Vermögen, ist vielleicht einfach das Gebäude, das unglaublich viel Wert hat, weil es vielleicht in einer zentralen Lage ist oder so. Aber das Business bringt das, du gar nicht so viel abwerfen. Es ist nicht jeder ein Partnersgroup, wo unglaublich viel Geld verdient mit dem Einsatz vom Vermögen. Und das ist dann absurd, weil das Vermögen ist vielleicht hoch, aber der Ertrag, der mit dem Vermögen gemacht ist, ist vielleicht ziemlich klein. Das kann irgendein Traditionsgewerbe sein, wo irgendjemand einfach mit ein paar Leuten irgendetwas baut oder schafft oder ein Malermeister oder irgendwie so. Aber die Immobilie ist wahnsinnig viel wert. Und das, zu was führt das? Er muss ja dann, das letztlich, muss jetzt sagen wir, ein Restaurant, muss die Vermögensteuer auf die Preise im Restaurant draufschlagen. Weil ja, man kann ja dann nicht einen Teil vom Haus verkaufen, um die Vermögensteuer zu zahlen. Das ist komplett absurd. Und dann kommt dann die SP wieder, muss schauen und sagt, Hilfe, der Kaffee kostet jetzt schon 5.50 Franken irgendwo, oder? Also ich höre sie schon wieder. Das ist das Absurde von einer Vermögensteuer. Man tut Sachen versteuern, die gar nicht flüssig sind. Und das ist einfach, das muss auch ein Herr Gantner irgendwie mal zur Kenntnis nehmen. Es ist wirklich tragisch. Eine Vermögenssteuer ist eine der dümmsten möglichen Steuern, weil sie dazu führt, dass Traditionsunternehmen ihre Preise aufhören müssen und Konsumenten am Schluss zahlt werden.
Das Vermögenssteuer, das ist ja noch etwas. Das ist immer Geld, das schon mal versteuert worden ist.
Ja, das sowieso.
Ja, oder? Ich meine, entweder habe ich das Vermögen geerbt, dann habe ich Erbschaftssteuer gezahlt. Oder ich habe das Vermögen, weil ich viel Einkommen hatte und anfange zu sparen. Das Einkommen habe ich alles einmal versteuert. Es gibt kein Vermögen, das nicht schon mal versteuert worden ist. Auch das ist eine unendliche Ungerechtigkeit und deswegen ist sie auch abgeschafft worden in den meisten Ländern, weil man gesehen hat, das ist eigentlich das daneben. Und es ist auch konfiskatorisch, weil das Vermögen nimmt immer mehr ab und zwar nimmt es ab, weil der Staat einfach mehr nimmt. Es ist eine Art von schleichender Enteignung. Es ist absolut daneben die Vermögenssteuer. Und wer das sagt, bitte, 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 das ist nicht gut, das ist keine gute Idee und hat mit liberal nichts zu tun. Jetzt gehen wir noch zum Schluss zu der UNO, auch so eine Lieblingsorganisation von uns beiden, die uns auch wieder einfach ins Land hineinrettet. Und wir haben eigentlich wollen, damals, als wir der UNO beitreten sind, haben wir uns das nie können vorstellen, dass da eine völlig undemokratische, von Drittweltdiktatoren beherrschte Organisation, von korrupten Beamten aus Drittweltländern beherrschte Organisation, bei uns geht Zeug in den Schwätzen. Um was geht's?
Eine Schülerin im Kanton Aargau müsste gemäss der Behörde in eine Sonderschule. Das ist ein Mädchen mit einer Behinderung. Und zwar, die Behinderung ist so, dass es wirklich eine 1-zu-1-Betreuung, also eine dauernde Betreuung durch eine zusätzliche Person nötig ist. Die Eltern sind bis vor Bundesgericht gegangen, haben dort verloren, weil sie wollen, dass das Mädchen in eine Regelschule geht. Und jetzt sind sie an die UNO gelangt. Ich habe gar nicht gewusst, dass man das kann. Es gibt einen UNO-Ausschuss für Kinderrecht. Dort hat man eine Beschwerde eingereicht. Also eine Behindertenorganisation, Inklusion Handicap, hat den Anwalt gestellt, also eine NGO. Und die UNO-Kommission, der UNO-Ausschuss hat jetzt gesagt, jawohl, das Mädchen muss in die Regelschule im Kanton Aargau. Und das Verrückte ist, oder man beruft sich auf die UNO-Kinderrechtskonvention. Das ist Softlaw, das ist nicht direkt anwendbar. Und vor allem, wo man die Konvention unterzeichnet hat in der Schweiz, hat der Bundesrat gesagt, das ist vor 2015 ist das gewesen, es hätte keine Folgen. Wir dürfen eigentlich die Konvention schon erfüllen. Und serige Anordnungen von dem Ausschuss sind für die Schweiz fakultativ. Aber der Beat Jans, der Kreis schließt sich, der Beat Jans sagt, nein, man muss jetzt das machen, oder? Am Jans, seine Juristen haben jetzt der Aargauer Behörde per Mail gesagt, man muss das machen, die Anordnung von dem Ausschuss ist verbindlich. Ich weiss gar nicht, jetzt haben wir nochmal eine Justiz, eine internationale Justiz, wo irgendwelche Leute, wo wir nicht einmal wissen, wer das genau ist, über uns Recht sprechen. Das ist komplett absurd und wir müssen wirklich aufpassen. Es geht am Schluss darum, wer es Sagen hat im Land.
Genau, und dann muss man vielleicht sogar sagen, es ist eben nicht der Bundesrat, der das so beschlossen hat. Es ist auch nicht der Beat Jans, sondern es sind Beamte. Es sind Beamte in dem EAPD, die das so interpretieren.
Bin mir sicher.
Die am Abend heimfahren irgendwie und ein bisschen baden ins Marzilli und einfach finden, sie machen das Gesetz. Lasst euch doch wählen. Lasst euch wählen, ihr Beamten, oder sonst sind ihr einfach Angestellte und macht, was im Gesetz steht. Das ist ja so eine Zumutung und ich kann euch sagen, das ist eine der grössten Bedrohungen für jedes westliche Land zurzeit. Das ist der Deep State. Da geht es jetzt um etwas, wo man das Gefühl hat, das ist nicht so wichtig. Das ist der Deep State. Beamte, die nicht gewählt sind, die Gesetze machen. die Gesetz machen. Und wo nachher der Bundesrat, der nicht aufpasst, sagt, ja, das ist nur ein Softlaw, das bringt gar nichts, sagt doch das dem Volk, dem Dummen oder dem dummen Parlament, das nicht checkt. Und nachher sagen die das und nachher sagt das Parlament, okay, ist okay. Am Schluss herrschen die Beamten in unserem Land. Sie verdienen jetzt schon mehr als in der Privatwirtschaft. Das sind die neuen Feudalherren in unserem Land. Das sind die neuen Gessners in unserem Land. Ich weiss, es ist nicht beliebt. Ich werde immer wieder kritisiert. Beamtenbashing, Beamtenbashing. Ja, Beamte sagen das. Ihr Beamten, ihr nehmt euch immer mehr raus und es ist gefährlich, was ihr macht. Ihr macht unsere Demokratie kaputt. So, das war es. Bern einfach. Jetzt sind wir ein bisschen heiterer noch. Beamte dürfen jetzt auch in Feierabend gehen. Oh, nein, sie sind schon da.
Du weißt genau.
Sie sind schon da. Schau, differenzieren ist etwas, was Beamte machen. Nein, ist ja klar, dass es auch andere Beamte gibt. Genau. Aber es geht ums System. Es geht ums System. Es kann nicht sein, dass ungewählte Leute Gesetze machen.
Und ich will gerne einen Aufstand von den anständigen Beamten, einen Aufstand von den bürgerlichen Beamten, wo eben nicht nur dir oder mir SMS oder eine Mail schreiben, sondern wo sagen, wir sind anders. Gründet eine bürgerliche Beamtengewerkschaft, wo sagt, wir sind die anständigen Beamten, wir sind gegen Aktivismus und gegen Softlaw und gegen, dass die Macht von den Beamten übernommen wird. Das will ich sagen, jetzt öffentlich, dann werden wir euch loben.
Genau, wehret euch. Und es ist einfach so, wir haben noch nie erlebt, dass da, wo ich jetzt hier sage, dass da irgendwelche öffentliche Statements abgegeben werden von diesen Beamten, die sagen, und die uns dann eben schreiben, ja, es ist so. Nein, wehret euch, das ist völlig richtig, Dominik. Stimmt, das ist genau der Punkt. Gut, das war es, Bern einfach, am 16. März 2026, Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Und wie immer, dürft ihr euch nicht entschuldigen, wenn ihr nicht links sind. In dem Sinne, macht's gut, bis morgen, gleicher Kanal, gleiche Zeit.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetalle. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch